Also ich nehme für mich in Anspruch, dass sowohl politisch wie philosophisch ich eine gewisse Urteilskraft habe. Ich finde die beste Verfassung, die ich überhaupt kenne, ja. Also noch besser als das Grundgesetz.
Echt? Die Bayerische Verfassung?
Die Bayerische Verfassung die ist wirklich Verfassung. Exzellent. Und auf einmal kriege ich einen Anruf, Bundespresseamt, hier ist der Teufel los. Rücktrittsforderungen, erste Seite, Bildzeitung, Bild am Sonntag. Der Chef vom Dienst sagt in meinem Telefon, der Kanzler will nicht, dass ich gegen die Bildzeitung vorgehe. Aber ich sage, nee, dann bin ich am Ende des Bauernopfer ja. oder so. Auf ja. einmal kippt die Stimmung ja. und dann machen sie es alle mit. Also extremstes Beispiel ist Annalena Baerbock. Großes Plakat, keine Waffen in Kriegs- und Spannungsgebiete. Und wenn man diese Position vertritt und dann auf einmal ein halbes Jahr später sagt, nee, wir müssen möglichst viel Waffen in Spannungsgebiete liefern, dann kann mir niemand erzählen, sie sind zu einer neuen Erkenntnis gekommen, sondern die Stimmungslagen haben sich verändert.
Ich würde gern von Ihnen wissen, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Stimmen Sie zu oder nicht? Willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni, heute wieder aus Berlin und heute mit dem Hausphilosoph der Republik, Professor Julian Nieder-Rümeli. Nicht nur einer der deutschen Top-Philosophen, hatte diverse Lehrstühle für Philosophie, Gastprofessuren, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und vieles mehr, sondern auch Politiker. Er war unter Gerhard Schröder Kulturstaatsminister. Und auch von 2009 bis 2013 im SPD-Parteivorstand. Und beides bringen wir in diesem Gespräch zusammen. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum die Bayerische Verfassung besser ist als das Grundgesetz, welche Rolle Kultur in Deutschland spielt und dass mehr Menschen in Museen gehen als in Stadien, hat mich zumindest überrascht. Wir sprechen darüber, was Professor Rümelin geschafft hat, was Günter Grass und Willy Brandt nicht geschafft haben. Aber wir reden eben auch über politische Intrigen in seiner Zeit im Kanzleramt unter Gerhard Schröder, warum er sogar fast sein Nachfolger hätte werden können, warum er mit Schröder eigentlich nur auf Autofahrten in Ruhe sprechen konnte und warum Schröder auch der Einzige ist, der ihn duzt. Aber wir reden natürlich auch über die Philosophie als Urmutter der Wissenschaft. Also es ist ein intensives, geistreiches Gespräch, würde ich sagen. Und jetzt viel Spaß bei uns an der Bar. Herr Rümelin, herzlich willkommen bei uns an der Bar und ich fange mal an mit einem Prost, Cheers,
Hallo.
Und mit der ersten Frage an Sie, nämlich, was können andere von Ihnen lernen?
Also vielleicht eine mehr persönliche Eigenschaft, die mir in die Wiege gelegt ist, die ist nicht erworben. Ich habe auch da keinerlei Anspruch, dass ich das irgendwie toll mache, dass man in Stresssituationen besonders ruhig werden muss. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch, zen-buddhistisch, wenn du in Eile bist, gehe langsam.
Okay.
Ja, also sich dann besonders zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen, ruhig zu sein innerlich, weil sonst macht man Fehler.
Ja.
Und das andere, was ein bisschen in die Tiefe geht, ist, Politik, aber auch Wissenschaft verlangt ja, dass man sich irgendwie orientiert in der Vielzahl von Informationen, Sinneseindrücken, Begegnungen, ja, es findet viel statt, man liest in der Wissenschaft eine Menge. Sich da zu orientieren, ist nicht so ganz einfach. Mhm. Und viele Menschen verlieren, glaube ich, in dieser Vielfalt von Impulsen, die Übersicht, neigen dann dazu, das ist ja auch der Titel dieses Buches, Ähren im Wind, neigen dann dazu, den jeweiligen Stimmungslagen zu folgen. Das ist dann immer am einfachsten. Ja, die Leute sagen das, das wird schon stimmen und ich schließe mich dem an. Da muss man das nicht kontrollieren. Also nehmen wir mal den Begriff Urteilskraft. Also ich nehme für mich in Anspruch, dass sowohl politisch wie philosophisch ich eine gewisse Urteilskraft habe. Das hängt aber eher damit zusammen, glaube ich, dass ich mich nicht leicht beeinflussen lasse.
Okay. Ja. Na gut. Ja, verstehe ich. Wir werden das, Sie ja heute noch ein bisschen näher kennenlernen. Dann kann man da, glaube ich, noch ein bisschen. Und wir kommen natürlich auch noch auf das Buch, das Sie gerade schon angesprochen haben. Wir haben es hier Ähren im Wind. Kommen wir nachher zu, aber vielleicht erstmal ein bisschen sozusagen zu Ihnen persönlich oder auch zu Ihrem Werdegang. Sie sind ja in München auch aufgewachsen. Wie wir auch aus München. Wir treffen uns zwar hier in Berlin, aber gerade schon festgestellt, wissen gar nicht so genau warum, aber egal. Und jetzt wäre die Frage: Gibt es eine Szene in Ihrer Jugend, die sozusagen vielleicht am besten erklärt, warum Sie sich auf diesen Weg in Richtung Politik, Wissenschaft gemacht haben?
Naja, es gibt tatsächlich so eine Art Initiationserlebnis, wenn man so will. Das ist die damals ja sehr heftige politische Auseinandersetzung. Ich meine, das ist die Hochzeit oder eigentlich schon im Abklingen begriffene 68er-Bewegung. Mhm. Und ich war in einem humanistischen Gymnasium in München, bin von meinem Naturell her jetzt nicht besonders, wie so Englisch würde man sagen, sociable. Also ich bin nicht sehr viel in Kontakt mit Menschen. Ich mache da auch selten mit. Ich bin froh, wenn ich alleine bin und so. Und deswegen völlig ungeeignet, könnte man sagen, für die Politik. Trotzdem haben die mich immer als Klassensprecher gewählt und gewollt auch. Ich vermute mal, nicht primär aus Sympathie, sondern eher, das ist einer, der kann den Lehrern Kontra geben, notfalls. Ja, okay, so etwa, ja. Frühreif und gewisses Selbstbewusstsein. Und habe dann kandidiert als Schulsprecher und in einer relativ tumultuösen Versammlung aller Schülerinnen, aller Schüler, das war nämlich ein humanistisches Gymnasium, ein reines Jungsgymnasium. Die Mädchen kamen dann von unten, in den unteren Klassen kamen die danach, aber ich habe davon nicht mehr profitieren können, weil ich also schon in der höheren Klasse war. Und habe dann da eben diese Abstimmung gewonnen. Und da habe ich so gesehen, naja, du kannst offenbar die Leute, auch wenn sie in größeren Gruppen, ich meine, da ging es um 600 oder sowas oder 500 oder so, weiß es nicht mehr genau, du kannst die überzeugen.
Ja.
Ja, du hast eine gewisse rhetorische Begabung, die Menschen auch, und zwar ernst nehmend, also jetzt nicht irgendwie rumschreien und Beifall heischend, sondern Argumente vorzubringen. Mhm. Okay. Das kann gelingen.
Okay. Ja, und dann, das, ja, war so die Initialzündung.
Genau, genau, genau. Und da war eben die Frage, als ich dann bis ein paar Jahre drauf dann mit dem Studium begonnen habe, so ein Doppelstudium Philosophie, Physik, da hatte ich natürlich auch einiges zu tun, viel zu tun, aber ich wollte dieses Politische nicht ganz aufgeben.
Ja.
Und da gab es diese ganzen Jugendorganisationen, ne? Und Studentenpolitik. Und da habe ich gesagt, nee, also wenn dann ernsthaft. Mhm. Wenn dann ernsthaft.
Okay.
Ich gehe jetzt nicht in Lesegruppen, Karl Marx, Kapitel, Kapital, Band 1 bis 3 oder so, die nächsten 3 Jahre, sondern wenn, dann mache ich ernsthaft, engagiere ich mich ernsthafter, das heißt unter Erwachsenen.
Ja, in der Politik. Ja.
Politik.
Ja, ja, ja. Die politische Episode, die man, glaube ich, so am meisten von Ihnen kennt, das war ja dann so Anfang der 2000er. Aber dazwischen gab es ja auch noch eine Zeit, ne? Also Sie haben ja jetzt gerade über die 70er gesprochen, dann ging ja Ihre wissenschaftliche Karriere erstmal so richtig los, nehme ich mal an, oder? Wie ging das und was hatten Sie da für Ämterpositionen und so?
Ach so, ja. Ich habe dann einfach mein Engagement fortgesetzt in unterschiedlichen, das ist man auch in so einer Art Suchbewegung. Also zum Beispiel Ökologiebewegung war mir auch sehr wichtig, Friedensbewegung. Und dann hatte ich doch den Eindruck, um politisch was gestalten zu können, braucht man eine Parteimitgliedschaft. Bin dann relativ früh in die SPD in Bayern eingetreten, die an SPD wenig Chancen zur Gestaltung hat. Die hat zweimal sogar, wissen Sie, als Bayer vermute ich mal, den Ministerpräsidenten gestellt. Das kann man sich nicht vorstellen, aber in der Nachkriegszeit, das ist so lange her.
Ja, das stimmt.
Dass sie alle vergessen haben.
In München sind sie ja sehr erfolgreich zumindest, ne?
Ja, ja, genau. Genau. Da stellen sie seit, bis einer Ausnahme, immer den Oberbürgermeister seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und übrigens, die Bayerische Verfassung hat ein Sozialdemokrat geschrieben, Wilhelm Hoegner.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Emigriert in die Schweiz und hat dort die Zeit genutzt, in einer NS-Zeit, sich vorzubereiten auf die Zeit danach. Und dort den Entwurf, der war auch sehr kluger Kopf. Und der wurde dann erst von den Besatzungsmächten und dann in freier Wahl zweimal Ministerpräsident Bayerns.
Okay.
Wilhelm Hoegner.
Was gelernt.
Also, genau. Sehr gute Verfassung übrigens. Ich finde die beste Verfassung, die ich überhaupt kenne. Also noch besser als das Grundgesetz.
Echt? Die Bayerische Verfassung?
Die Bayerische Verfassung ist wirklich exzellent.
Kann man das in Kürze sagen, warum?
Ja, es ist eben zum Beispiel, was fehlt im deutschen Grundgesetz, ist die ganze kulturelle Dimension.
Ja.
Und die ist da ganz stark drin.
Aha.
Oder wunderbar, ich glaube, das ist der Artikel 131, wenn ich mich nicht irre, der Bayerischen Verfassung. Da geht es um die Aufgaben der Schulen.
Mhm.
Und da steht dann ausdrücklich drin, Charakterbildung.
Aha.
Ja? Respekt vor der Natur.
Mhm.
Und so. Ja. Also das sind sehr vernünftige, eigentlich humanistische Ziele, die so wahrscheinlich kaum in anderen Verfassungen stehen.
Okay.
Das ist schon Oder ganz was Schönes, ist im Augenblick im Winter jetzt irrelevant, Seenufer sind für die Allgemeinheit freizuhalten, steht in der Bayerischen Verfassung.
Ehrlich? Ja. Okay. Das wird aber nicht an jedem bayerischen See konsequent so gelebt.
So ist es. Ja, da gibt es natürlich immer so Tricks, dass man da noch einen halben Meter hat zwischen Wasser und Zaun. Okay. Aber eigentlich ist das Verfassungsgebot.
Ach ja. Ja, ja, das wusste ich auch noch nicht.
Genau, naja, und ich habe mich dann eben entschieden, in der SPD mich auch zu engagieren. Und das habe ich lange gemacht. Die Stationen sind jetzt langweilig, aber ich wollte mal sagen, es ist nicht nur diese 5 Jahre. Also ja. Das sind ja 5 Jahre in politischen Ämtern und ich hätte weitermachen können, 2002, ja. Aber Gerhard Schröder hat mir das angeboten. Das wäre dann nochmal im günstigsten Fall 4 Jahre. Er hat ja dann die Wahlperiode verkürzt. Ja. 2005 gab es ja dann Neuwahlen. Ja. Und ich bin damals nach längerem, da habe ich ausnahmsweise mal länger hin und her überlegt, mir gesagt, naja, du bist vom Beruf Wissenschaftler und nicht Politiker.
Ja.
Das politische Engagement ist dir wichtig, aber Berufspolitiker bin ich nicht.
Ja.
Ja. Aber das war nicht so ganz eindeutig. Ja, man hätte diesen Weg vielleicht weitergehen können. Und wenn du 9 Jahre raus bist aus der Wissenschaft, kannst du dann überhaupt noch mal zurück? Bist du dann nicht raus aus den ganzen Debatten? Okay. Vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht wäre es gegangen, aber das war der Grund, der Hauptgrund. Es gab noch ein paar weitere so Nebenaspekte, die auch eine Rolle spielten. Aber das war der Hauptgrund dafür, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe jetzt wieder zurück in die Wissenschaft.
Ja, ja. Schauen wir auf die politische Zeit. Also das heißt aber, bis Mitte der 90er waren Sie rein in der Wissenschaft, oder wie war das?
Sie meinen jetzt beruflich?
Ja.
Ja, ja, beruflich. Schon, ja. Also ich habe studiert erstmal natürlich.
Ja, ja, genau.
Und dann war ich Assistent, wissenschaftlicher Assistent nach der Promotion. Mhm. So 84 bis 90 ungefähr. Ja, und dann war ich an verschiedenen Stationen eben als Professor, erst Lehrstuhlvertretungen, dann in den USA, State University of Minnesota, dann in Tübingen, dann in Göttingen. Und dann kam auf einmal das Angebot, mich doch wieder zu engagieren, zunächst von Renate Schmidt als Schattenminister für Wissenschaft und Kunst.
Ja.
Das war, glaube ich, 1996.
Okay.
Und dann 1997 gab es die Möglichkeit, Kulturreferent, also gewählt zu werden als Kulturreferent der Landeshauptstadt München.
Mhm.
Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Das war immer so mal so fast schon, kann man sagen, Jugend, ein bisschen kindisch, gebe ich zu, Jugendtraum, dass die ganzen, ja, der Tort, der meinem Vater als Künstler angetan wurde, durch die völlig verkorkste Kulturpolitik der Landeshauptstadt München, dass ich als Kulturreferent das wieder, also natürlich nicht so unmittelbar persönlich, aber dass für die Künstlerinnen und Künstler ich vielleicht dann doch was Gutes machen kann.
Ja.
Kulturpolitik tut sich einfach oft schwer, weil sie gar nicht wissen, wie die Leute leben und was es heißt, von der Kunst zu leben und welche Bedingungen da erforderlich sind. Das war zum Teil grotesk, was da für Beschlüsse gefasst worden sind. Da denke ich, um Gottes Willen, was ist da los? Und die Gelegenheit, das dann auszuprobieren, ja, das war schon sehr verführerisch.
Okay, und dann waren Sie Kulturreferent in München und dann kam irgendwie Anfang der 2000er, 2001 war das ja dann, ein Anruf von Gerhard Schröder, wollen Sie das quasi auf Bundesebene machen oder wie war das?
Gar nicht wollen, sondern...
Sie machen das. Echt?
Du, war ich auch übrigens irritiert, weil er mich duzte.
Ja.
Gut, da gibt es so dieses Partei-Du, aber das finde ich auch irgendwie grotesk, wenn man jemanden gar nicht kennt.
Ja.
Ich war mit Schröder nicht irgendwie persönlich bekannt und du musst das jetzt machen. Das war die Auskunft.
Echt,
am Telefon. Und dann habe ich gesagt, naja.
Lässt also, nicht viel Spielraum.
Ich bin jetzt hier. So, man kann fast nicht Nein sagen, weil das natürlich ein unglaublich faszinierendes Amt ist. Finde ich schon, Kulturstaatsminister. Und dann war das die Entscheidung sehr schnell.
Ja, okay. Dann hat der Schröder Sie da sozusagen abgeworben oder beziehungsweise abgezogen, kann man fast sagen.
Genau. Ja, genau.
Und was macht denn jetzt ein Kulturstaatsminister auf Bundesebene?
Also der hat eigentlich 2 Hüte auf, was auch in der Öffentlichkeit irgendwie gar nicht so klar ist. Mhm. Er ist Staatsminister beim Bundeskanzler im Kanzleramt. Das heißt, er berät den Kanzler oder die Kanzlerin eben in kulturpolitischen Fragen und wirkt eben auch im Kanzleramt mit. Ist ein bisschen eine merkwürdige Konstruktion, weil wenn man auf den Haushalt schaut, dann stellt man fest, dass mehr als 50% des Kanzleramtshaushalts, das Kanzleramt ist das Machtzentrum der Republik, ist Kultur.
Mehr als 50%?
Mehr als 50%. Das ist aber das Kanzleramt.
Okay.
Das hängt damit zusammen, dass diese Behörde, das ist eine oberste Bundesbehörde, ist kein normales Ressort, dass das eben im Kanzleramt angesiedelt ist. Und ich war damals und ich bin heute, und ich habe es immer wieder auch öffentlich gemacht, der Meinung, das kann auf Dauer nicht so bleiben. Schon wegen Artikel 5 Grundgesetz, Freiheit von also Wissenschaft und Kunst. Mhm. Ja. Das ist zu nah am Machtzentrum, das kann instrumentalisiert werden. Mhm. Wurde es nicht, weder Schröder noch Merkel haben das getan.
Ja.
Scholz schon gleich gar nicht. Der hatte da auch nicht große Interessen an diesem Bereich. Aha. Aber das gehört als eigenes Ressort institutionalisiert, in der eigenen Institution, auch deswegen, weil sie dann nämlich besser auch Gesetze einbringen können. Mhm. Ja, sie können im Grunde vom Kanzleramt überhaupt keine Gesetze einbringen. Das ist immer, die ganze Bundesregierung kann natürlich ein Gesetz einbringen, aber das Kanzleramt kann nicht wie agieren wie ein eigenes Ministerium.
Ach so.
Ja. Okay. Und da hat es Probleme gegeben, auch in der Vergangenheit. Und das Zweite ist eben Leiter einer Behörde, die gar nicht so klein ist. Also mit nachgeordneten Bundesbehörden, Bundesarchiv in Koblenz und so weiter und so weiter, hat man da 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ah. Und der Etat ist, wie hoch ist er jetzt? Auf jeden Fall über 2 Milliarden pro Jahr. Okay. Das ist ja nicht einmal der kleinste. Wenn man es als eigenes Ministerium nimmt, ist es nicht das kleinste.
Echt, ja? Aha.
Also das ist schon auch ein Tanker.
Warum sollte der Staat Kultur fördern?
Ja, das ist die Frage, wie wir uns als Staat verstehen. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, naja, die Leute, die sich für Kultur interessieren, sollen halt zahlen. Das ist so ein bisschen die US-amerikanische Sicht.
Genau.
Und da das extrem teuer würde manches, also meinetwegen Eintrittspreise für Opern sind dann nur noch für Größere erschwinglich, gibt es dann eben Stifter, die ihren Namen verewigen, indem sie sagen, oder große Spender, die dann sagen, hier, also das ist jetzt mein, ich fördere die Philharmonie und ich nehme auch mal Einfluss auf das Programm der Philharmonie. Mhm. So läuft das in den USA. Also Rockefeller ist das große Vorbild. Erstmal reich werden und dann schauen, dass man im letzten Lebensdrittel das Geld wieder unter die Leute bringt. Okay. Ja, wenn man reich stirbt, dann hat man was falsch gemacht. Okay. Ja, das Geld muss wieder unter die Leute. Wir haben diese Tradition in Deutschland nicht. Mhm. Wir haben in Deutschland dafür einen viel differenzierteren Steuer- und Sozial- und Kultur- und Bildungsstaat. Mhm. Nicht? Also die allgemeinen Bildungseinrichtungen, die sind ja nicht mit Gebühren verbunden. Und wir haben auch nicht diese Zweiteilung, teure Privatschulen, die gute Angebote machen und mäßige staatliche Angebote, wie das in vielen Ländern der Welt ist. Ja. In Brasilien ist es so, in der Türkei ist es so. Auch in den USA ist es so.
Ja.
Die öffentlichen Schulen, Public Schools, sind nicht gut,
ja,
weil die Geldmenge unter Geldmangel leiden. Und jetzt Kultur sehe ich genauso. Wenn man sagt, Kultur ist nur was für bestimmte Leute, die sich halt zufällig mal für Theater interessieren, okay, dann kann man es nicht rechtfertigen. Mhm. Aber wenn man sagt, Kultur, da gehören auch die Stadtteil-Kulturzentren dazu, da gehören Begegnungsorte dazu, da gehören Museen dazu, in die übrigens pro Jahr mehr Menschen gehen als in Fußballstadien.
Ehrlich?
Ja, in Deutschland gehen mehr Menschen in die Museen in Deutschland als in Fußballstadien in Deutschland.
Aha.
Das heißt also, Museen ist nicht für eine Bildungselite, sondern es wird sehr breit angenommen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sind de facto ein Kulturstaat. Mhm. In den Länderverfassungen steht das zum Teil auch drin, zum Beispiel in der bayerischen.
Mhm.
Auf Bundesebene steht es nicht drin. Das hängt aber nicht damit zusammen, also in einem Grundgesetz, weil man sagt, wir haben mit Kultur nichts zu tun. Das hängt damit zusammen, dass man nach dem Krieg der Meinung war, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht wieder ein Zentralstaat entsteht, der möglicherweise dann kippt, wie das ja in der Weimarer Republik passiert ist. Und deswegen verlagern wir die gesamten Kultur- und Bildungskompetenzen allein auf die Länder.
Okay.
Und dann kam die Deutsch-Deutsche Einigung und die DDR, anders als die Bundesrepublik Deutschland, hat eine zentralistische, eine weitgehend zentralistische Kulturförderung gehabt.
Aha.
Was macht man mit denen? Sollen die jetzt auf diese kleinen, fragilen, neuen Bundesländer, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 1990, 91 übertragen werden? Und da haben wir gesagt, nee, das kann nicht gut gehen. Und dann hat man eben dann eine besondere Verantwortung auch des Bundes für diese Leuchttürme, Leuchtturmprojekte, ja, Leuchttürme der Kultur, die es ja auch in der DDR gab. Die DDR hat viel Kulturförderung betrieben, etabliert und damit war es unumgänglich, dass der Bund stärker einsteigt.
Okay.
Schröder hat das erkannt, Kohl noch nicht und hat dann 1997, 98 im Wahlkampf gesagt, wir schaffen ein eigenes Kulturstaatsministeramt.
Ach, das gab es
davor nicht. So ist das entstanden. Okay. Das gab es davor
nicht. Okay, okay, okay. Aber das gibt es seitdem, ne? Das hat sich etabliert, ne?
Und dann gab es großen Widerstand. Und als ich ins Amt kam, habe ich gesagt, das muss ich erstmal die Scherben wieder zusammenkehren.
Ja.
Mit den Leuten vernünftige Gesprächsbasis entwickeln. Und diese von übrigens Willy Brandt und Grass, Günter Grass, dem späteren Nobelpreisträger für Literatur, vorgesehene und betriebene nationale Kulturstiftung gründen, die damals an den Ländern gescheitert ist.
Ach so.
Ja, und ich, Grass und Brandt, ja, und jetzt kommt der kleine Niederrümelin und bescheiden wie er ist, sagt, ich krieg das hin, was die nicht hingekriegt haben.
Ja, das bleibt auf jeden Fall aus ihrer Zeit.
Scheint zu bleiben.
Scheint zu bleiben, ja, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, man muss es eigentlich Intrige nennen, der Bild-Zeitung hätte sie fast den Job gekostet. Ja, ich glaube 2001 war das dann. Was steckte da dahinter? Das, für mich klingt das eigentlich wie House of Cards. Kennen Sie die Serie? Das ist so ein bisschen, also Politik, wie man sich das von außen vorstellt. Was war das für eine Episode?
Ich meine, da ich jetzt ja aus allen öffentlichen Ämtern draußen bin, bin ich ja sehr frei.
Ja.
Ja, und das ist auch...
Wir sind auch an der Bar.
Und warum ich das, außerdem sind wir in der Bar und niemand hört zu.
Richtig.
Und so weiter, genau.
Schade, aber ja.
Genau, und deswegen kann ich das sozusagen ganz unbeschwert auch sagen. Tatsächlich hätte das beinahe zu meinem Rücktritt geführt. Also wir haben ja nicht viel Zeit, es ist wirklich ein Mosaik, das ist ziemlich komplex und ich schildere das ja ein bisschen in den Details und ich habe Jahre gebraucht, ich habe einfach das fast als Hobby dann genommen, gesagt, ich will rausbekommen, was da eigentlich los war. Aha. Und habe viele Gespräche geführt und dann fügte sich so eines zum anderen. Auf einmal sage ich, ja, unglaublich, wie komplex die ganze Geschichte war.
Aha.
Also an der Oberfläche betrachtet ging es nur darum, wir haben geheiratet im Juli 2001.
Mhm.
Und klar, wir wollten die Medien raushalten, wollten das irgendwie privat machen, Südfrankreich und so.
Mhm.
Aber da hatte sich das rumgesprochen und Bunte und alles. Und es war irgendwie... Ich hätte das nie gedacht, war auch so eine Naivität, ja. Wie wichtig so eine Heirat ist.
Ja.
Das ist ja unsere Privatsache, geht da niemand was anderes, machen wir im kleinen Kreis. Nee, das war nicht zu machen. Und da hatte ich einen erfahrenen Schwiegervater, der übrigens gerade gestorben ist mit 95 Jahren, am 1. November, ein Musikmanager und erfahrener mit Medien, erfahrener Mensch, viel erfahrener in der Hinsicht als ich. Und der hat gesagt, ja, das machen wir so. 3 herausgegriffene Medien, die kriegen einen Vertrag, die müssen auch dafür zahlen, die dürfen ins Standesamt. Das Geld, was dadurch reinkommt, wird gespendet.
Mhm.
Und die bekommen die Auflage, ihr Fotomaterial zu teilen mit den anderen Medien, die nicht rein können. Weil Mandelstraße, sie sind aus München, ist ein kleines, total süße Standesamt. Da können nicht viele Leute rein, 30 Leute vielleicht maximal.
Ja, stimmt.
Der Oberbürgermeister hat uns übrigens getraut, selbst, der das darf er.
Mhm.
Christian Ude, es war eine sehr schöne Geschichte da im Englischen Garten. So wunderschönes Wetter, schöne Bilder. Und schon während dieses Nachmittags ging es dann los, dass jemand von der Bild-Zeitung bei mir auf dem Handy, denke ich, ist geheime Nummer, niemand hat die, nee, natürlich haben die, riefen die an und sagten, ja, also unglaublich, wir kommen nicht an das Fotomaterial ran. Sag ich, ja, ich habe damit nichts zu tun, ich habe da keine Ahnung, so, ist ja ganz unglaublich, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern.
Ja.
Die Stimmung war irgendwie schlecht, da hieß es auch schon, Mattel, das werden Sie noch bereuen, wir müssen jetzt an die Fotos ran. Und
so. Echt? Naja. Hat die Bild-Zeitung gesagt, das werden Sie noch bereuen?
Mhm. Und dann war die Hochzeit in einer Gaststätte im Süden Münchens, da bei Grünwald in der Nähe, wunderschön. Terrasse, alles auch privat. Natürlich gab es ein paar prominentere, gar nicht so sehr aus der Politik übrigens, sondern zum Teil Freunde von mir, die auch aus der Wirtschaft und Kultur bekannt sind. Mhm. Aber war wirklich nur Freundeskreis. Und dann sehe ich, komme da hin und sehe in den Bäumen, die Leute sitzen mit Kameras, sind so Zoom-Objektiven. Ja, ich meine, das können Sie sich vorstellen, da wird getrunken, da wird geflirtet, da wird vielleicht auch mal umarmt und das wird alles gefilmt oder fotografiert und steht am nächsten Tag irgendwo in der Zeitung.
Ja,
sagt, nee, was sind das?
Ja.
Und dann habe ich den Eigentümer dieses Hotels gefragt, was ist denn das da? In den Bäumen sind die ganzen Leute. Ja. Und da hat er gesagt, nein, das ist unser Grundstück, die kommen da weg.
Ja.
Ich sagte, ja gut, so, ja, okay. Ich sag, gut, die kommen da weg. Dann hat er das geräumt. Ich habe mich da um nichts gekümmert.
Okay.
Mann weg. Aber ich kann mir schon vorstellen, was da in der Redaktion los war.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Das musste man sagen, war der Hintergrund. Und ich habe dann gesagt, na, also pass mal auf, wenn wir dann heiraten, dann machen wir wenigstens einen schönen Urlaub.
Ja.
Ja. Und zwar weit weg. Weg, weg, weg. Ja, wir brauchen mal ein bisschen Ruhe. Und haben in Brasilien, weil ich da auch ein bisschen Kontakte, eine Freundin lebt da und so, und haben da bei ihr und Rio de Janeiro damals 3,5 Wochen Urlaub geplant.
Mhm.
3,5 Wochen. Nichts Skandalöses. Und dann sind wir dann unten, alles schön. Und auf einmal kriege ich einen Anruf, Bundespresseamt, hier ist der Teufel los.
Mhm.
Rücktrittsforderungen. Ja, erste Seite, Bildzeitung, Bild am Sonntag, Leserbriefe werden abgedruckt. Ich habe ja vorher gesagt, ich neige dazu, in so Situationen eher sehr ruhig zu werden. Ich merkte schon am Telefon, die waren sehr aufgeregt.
Mhm.
Ich werde in so Situationen sehr ruhig. Und habe einfach geantwortet, ja, was ist denn da los? Was steckt da dahinter? Ja, sie seien 7 Wochen in Urlaub. Sag ich, nein, die sind 3,5 Wochen in Urlaub. Sie sind 7 Wochen in Urlaub. Und Steuerzahlerbund forderte auch schon meinen Rücktritt deswegen.
Okay.
Und so weiter. Und da habe ich einfach gedacht, naja gut, Anwalt kriegen wir schon gerade gezogen.
Ja.
Und da kriege ich die Nachricht des Chefs vom Dienst des Bundespresseamtes, dass der Kanzler das nicht will.
Also Schröder hat gesagt?
Nein, der sagte das. Der Chef vom Dienst sagte mir am Telefon, er muss da sehr präzise sein,
ja.
Sagte mir am Telefon, der Kanzler will nicht, dass ich gegen die Bild-Zeitung vorgehe.
Aha.
Gut, machte ein bisschen Sinn, weil damals noch so die Stimmung war mit Glotze und Bild und so kriege ich irgendwie die Medien schon gut hin, gutes Verhältnis. Aber ich habe gesagt, nee, das kann aber nicht so bleiben. Ich könnte das nicht so laufen lassen. Dann bin ich am Ende das Bauernopfer oder so. Und habe dann gesagt, ja, dann will ich aber mit ihm selber sprechen.
Mhm.
Nein, das geht nicht. Der ist jetzt in Russland. Er hat jetzt in diesen Tagen keine Zeit für sowas.
Also direkt anrufen konnten Sie den nicht?
Nee.
Macht man das
nicht? Nee, ja, das ist schwierig. Okay. Ist schon das. War immer so, dass wir mussten uns ja manchmal abstimmen und da so ein Bundeskanzler wahnsinnig unter Druck steht. Also da denkt man, wir sind kumpelig und so. Also ich war mit ihm nicht kumpelig, vielleicht mein Vorgänger, aber ich nicht.
Ja.
Und dann heißt es, du hast schon Glück, wenn alle paar Wochen auf der Fahrt von A nach B man vorher noch einen Anruf bekommt, der Kanzler muss zur Messeeröffnung.
Ja.
Sie könnten da mitfahren.
Okay.
Und dann kann man sich da 12 Minuten im Auto besprechen.
Ach, echt,
also so geht es zum Teil zu.
Ja, ja.
So geht es oft in der Politik zu. Also mit Steinmeier war es viel ruhiger, der war ja Kanzler und Chef damals.
Mhm.
Aber mit Schröder ging das immer nur so ganz kurz. Ja.
Okay.
So konnte man nie längere, oder fast nie. Es gab mal Abende, gut, aber da waren dann mehrere Menschen dabei. Es war nicht bilateral sozusagen. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn ich ihn nicht erreichen kann, kann ich halt nicht erreichen. Und wenn das wirklich eine Weisung ist, ich war ja weisungsunterstellt übrigens auch.
Mhm.
Als Minister wäre man das nicht. Da habe ich gesagt, na gut, dann eben nicht.
Ja.
Dann eben nicht. Dann habe ich das wieder abgesagt. Den Anwalt gesagt, nee, können wir nicht machen.
Ja.
Und das Bundespresseamt meinte in Sancta Simplicitate, in heiliger Einfalt, wenn man da nichts macht, dann verschwindet das wieder. Ein paar Tage, dann ist das wieder vorbei. Das war mir schon klar, dass das nicht passieren wird.
Ja.
Ne? Naja, und dann ging das so weiter. Und dann kam ich zurück nach Berlin. Und bei der ersten Gelegenheit, bei der ich Schröder getroffen habe, das war übrigens zur Messeeröffnung, genau, das war genau so eine Situation im Auto.
Mhm.
Und er war freundlich, zeigte sich nicht übermäßig beunruhigt, aber sagte dann, was war da eigentlich im Sommer los?
Mhm.
Dann habe ich ihm kurz nochmal gesagt, um was das da ging. Warum hast du da dir keinen Anwalt genommen, bist dagegen vorgegangen?
Hat er gesagt. Ja, da war die Sache auch klar, dass das nicht von ihm kam, die Weisung. Ne?
Genau. Okay. Damit war für mich klar, hoppla.
Mhm.
Wollte ihn aber jetzt auch nicht weiter da belämmern mit all diesen Dingen. Ich habe gesagt, das kriegst du schon selber irgendwie unter Kontrolle. Und so war es auch.
Ja.
Wir haben dann geklagt. Wir haben zweimal vor Gericht Recht bekommen, und zwar so massiv, wie es ungewöhnlich ist.
Ja.
Ich musste den Anwalt auch dann ausbremsen, weil der hätte dann gerne noch mit Schadenersatz und so weiter, nächste Stufe und so. Ich sagte, nee, jetzt ist gut. Das steht in allen Archiven, steht das drin, dass das also eine falsche Behauptung war. Es war leicht belegbar, dass das Quatsch war.
Mhm.
Einfach aufgrund der Flugtickets.
Ja, okay.
Die waren ja schon vorher gebucht. Also man konnte leicht beweisen, dass es falsch ist, aber es half nichts. Und erstmal denkt man dann als vertrauensseliger Mensch, naja, da ist irgendwas schiefgelaufen, da wird irgendwer falsch informiert und so.
Mhm.
Und dahinter steckte viel, viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja. Und ich habe es nur deswegen dann nochmal so aufgeschrieben, weil es zeigt, wie komplex eben das Verhältnis Medien, Politik, innerpolitisch, welche Konkurrenzen, welche Schwierigkeiten da auftreten können.
Und unter anderem dahinter steckte doch zumindest der Satz von Schröder, dass, also er wurde mal angesprochen auf, wer könnte sein Nachfolger sein. Und da hat er eben nicht irgendwie Minister oder was weiß ich, Parteileute so naheliegend genannt, sondern Ihren Namen und noch einen anderen Staatsminister und?
Also das ist eine Spekulation von mir. Ja. Da bin ich mir nicht ganz, das kann ich nicht belegen, dass das so eine zentrale Rolle spielte. Aber der Punkt war der, wenn man dann ein bisschen nachschürft und Gespräche führt, auch mit früheren Pressesprechern und so, dann sagen die, ja, da gab es ja den, der dich unbedingt weghaben wollte und so, ja. Hatte mit dem gar nichts zu tun, mit dem Besagten. Der war im Kanzleramt auch SPD übrigens, ja. Also gibt ja den schönen Spruch, ja. Freund, Feind, Parteifreund, ja, also die Steigerungsform. Ja. Aber der Zusammenhang ist auffällig. Also es gab mal so eine Runde, da waren eben auch Journalisten dabei und da wurde Schröder ziemlich frech gefragt von einem Journalisten. Das waren nur 20 Leute, glaube ich, waren da dabei. Es war also nicht ein ganz kleiner Kreis. Herr Bundeskanzler, wie sehen Sie das denn, wenn Sie morgen von einem Lastwagen überfahren werden oder irgendwas Ihnen zustößt? Wer könnte dann an ihrer Stelle sozusagen aus dem Stegreif heraus das ihr Amt übernehmen? Wem würden Sie das zutrauen? Und zu meiner großen Überraschung, ich war auch ganz erschrocken, ehrlich gestanden, hat er zwei Namen genannt. Zwei Staatsminister im Bundeskanzleramt, nämlich Buri und Niederrümelin. Ich glaube, das hat meinem Standing nicht gut getan.
Ja. Da sind wahrscheinlich ein paar andere Personen nervös geworden. Okay, ja, Wahnsinn. Also
natürlich eigentlich völlig unrealistisch. Vielleicht war es auch irgendwie nett gemeint, nur von ihm oder so. Vielleicht gar nicht so ernst gemeint. Aber gut, ich glaube schon, er legte Wert darauf, auf unabhängige. Er war ja auch ein unabhängiger Kopf. Der hat sich ja nicht einbinden lassen. Die ganzen Agenda-Reformen hat er gegen den Parteiwillen eigentlich ganz massiven Widerstand durchgesetzt. Und ich verteidige das übrigens auch. Davon hat Deutschland lange profitiert.
Ja.
Bis wir dann von dieser sozusagen Dividende gelebt haben, uns angewöhnt haben, ja, wir können ja da immer noch draufsatteln und noch ein bisschen was, geht ja immer noch. Und das hat am Ende ist mit Grund für unsere aktuellen Probleme.
Ja, aber einfach interessante Episode, die man so ein bisschen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs gibt, den man ja so eigentlich gar nicht mitbekommt. Also wirklich, wirklich spannend, was da abläuft. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurück auch zum Thema Philosophie, Wissenschaft und so weiter. Mal kompletter Themenwechsel. Sie haben drei Kinder. Wie erklären Sie denen Ihren Job? Und wie haben Sie denen ihn erklärt, als die Kinder noch, sagen wir mal, jünger waren?
So. Was ist Philosophie?
Ja.
Ja, vor allem, weil sich die Philosophinnen und Philosophen ja gar nicht einig sind. Ja? Es gibt also sehr unterschiedliche Auffassungen, was Philosophie eigentlich ist. Und deswegen sage ich immer so, wie ich Philosophie verstehe. Ja? Für mich ist Philosophie die Kunst des klaren Denkens, der klaren Begriffe. Auch des Orientierungswissens, gewissermaßen über die verschiedenen Disziplinen und Kompetenzen hinweg, ein halbwegs stimmiges Weltbild zu entwickeln. Man muss ja wissen, dass die ganzen Disziplinen, die wir heute haben, bis auf drei Ausnahmen, nämlich Jurisprudenz, Theologie, Medizin, die gab schon als eigenständige Disziplin in der Antike letztlich, oder im Mittelalter jedenfalls. Ja. Alle anderen Disziplinen, Physik, Chemie, Biologie, die Geisteswissenschaften, Germanistik und so weiter, bis hin zu den Sozialwissenschaften, alle Kinder der Philosophie sind.
Ach echt?
Ja, okay. Und zwar späte Kinder, nämlich erst im 19. Jahrhundert.
Ah, ja.
Okay. Ja, da lösen sich dann diese Einsätze, selbst Isaac Newton, Newton'sche Gesetze erinnern sich noch grob aus der Schulzeit, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, die wurden publiziert unter Philosophia Naturalis, Naturphilosophie von Isaac Newton, Das ist 18. Jahrhundert noch.
Ja. Dann ist das ja die Urmutter der Wissenschaft.
Die Urmutter der Wissenschaft. Und daraus ziehe ich einen Auftrag und sage, die Philosophie darf sich nicht neben allen anderen Einzelwissenschaften eine Nische sozusagen bewahren, sondern sie muss wieder die Kontakte zu Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften aufrechterhalten und versuchen, interdisziplinär Orientierung zu vermitteln.
Ja, okay. So, dann kommen wir mal, wir hatten vorher schon das Buch Ehren im Wind und den Titel. Vielleicht mögen Sie selber mal erklären, was dahinter steht.
Der Titel, der kann als Anmaßung verstanden werden, aber damit muss ich leben, er ist nicht so gemeint. Es ist einfach ein Phänomen, was mich bis heute beschäftigt und ich habe auch keine einfache Antwort darauf. und jetzt im Übrigen, gerade jetzt, aktuellen, besonders beschäftigt. Das ist dieses merkwürdige Phänomen, dass Menschen, zum Teil hochgebildete oder intelligente Menschen, aber auch oft sogar sind die anfälliger als Leute, die nicht formal so hochgebildet sind, für Stimmungslagen. Und die Folge ist deswegen dieser merkwürdige Titel Ähren im Wind. Ne, es gibt dann mal so eine Phase, da neigen sich die Ähren ganz in die eine Richtung. Wir haben vorher von einer dieser Phasen gesprochen, 68er-Bewegung. Auf einmal wurden alle links, mehr oder weniger links. Es gab 1971 das Freiburger Thesen der FDP. Wenn Sie das lesen, das ist linker Flügel der Linkspartei. Lesen Sie es mal nach. Also
da wogen die Ähren gerade in die
Richtung. Genau, da gingen die Ähren also ganz nach links.
Ja, ja.
Und auch gemäßigtere, die nicht so extrem wurden, die dann auf einmal innerhalb von wenigen Jahren sich wandeln. Ja. So, ich habe die immer so an mir vorbeiziehen sehen. Schröder gehört dazu. Mhm. Schröder stand weit links von mir politisch. Und ja, der war ja der Meinung als Juso-Vorsitzender, dass man an den Marx'schen Schriften nichts ändern dürfe. Also das ist Antirevisionismus, keine Revision, keine Kritik, keine Revision. Man muss es wörtlich nehmen. Und der hochintelligente, auch Scholz, Bundeskanzler auch, ebenfalls AD, gehörte der Stamokap-Fraktion an Staatsmonopolkapitalismus. Das war eigentlich eine Ideologie, die aus der DKP oder der DDR stammte. Bei allem Respekt. Ja? Und ich bin oft angeeckt, dass ich sage, was vertretet ihr denn da? Überlegt doch mal die Sache zu Ende. Ist doch Quatsch. Ja?
Bei den beiden kam aber ein großer Windstoß an die Erde, oder?
Also, ja, gut. Es gibt viel Extremere. Wir haben im Augenblick viele Lautsprecher des Bellizismus in Deutschland. Des Bellizismus, die sagen, möglichst viel aufrüsten, möglichst viel Militär. Und so weiter, die noch vor wenigen Jahren pazifistisch sich positionieren. Ja. Noch vor wenigen Jahren, also extremstes Beispiel ist Annalena Baerbock, die Habeck im Wahlkampf 21 ausgebremst hat, der gesagt hat, wir werden nicht umhinkommen, der Ukraine Verteidigungswaffen zu liefern. Also er kommt nicht in Frage, großes Plakat, sie mit dabei, keine Waffen in Kriegs- und Spannungsgebiete.
Ja.
Doch das Foto dieses Plakats in meinem Archiv. Jetzt kann man sagen, die Welt hat sich geändert, aber so sehe ich das nicht, weil ich meine, es gab zum Beispiel Konflikte, die Kurden in Syrien, die existenziell bedroht waren als kurdische Gemeinschaft. Kluge Leute haben gesagt, die müssen unterstützt werden, die müssen notfalls auch mit Waffen unterstützt werden, damit sie nicht von den Islamisten platt gemacht werden und von Assad außerdem, sozusagen doppelte Frontstellung. Nein. Kein Hofreiter war strikt dagegen, dass man da und so weiter. Und dann sage ich mir, Moment, jetzt können es Sachgründe geben. Aber es gibt dann keine Sachgründe, sondern es gibt in meinen Augen meistens Stimmungslagen. Auf einmal kippt die Stimmung und dann machen sie es alle mit. Also es kann immer Gründe geben, auch für radikale Positionswechsel. Was mich aber beschäftigt ist, warum ist die Urteilskraft so schwach entwickelt und warum mich das persönlich beschäftigt, hängt ein bisschen mit meinem Alter zusammen. Ich bin ja aufgewachsen irgendwie noch in der Nachkriegszeit.
Ja.
Und die junge Generation damals, die hat sich sehr viel zu leicht gemacht. Die hat gesagt, naja, die waren alles Schweine oder waren alles Nazis und ganz schrecklich. Und die ganze Generation der Eltern und Großeltern kann verdammt werden. Das war ja auch diese Härte des Generationenkonfliktes. Und ich habe mir damals überlegt, wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die nicht Verbrecher waren von Haus aus, auf einmal im verbrecherischen Regime auf den Leim gegangen sind, die nicht nur NSDAP gewählt haben, sondern die mitgemacht haben. Vielleicht jetzt nicht an Erschießungen, aber an dem ganzen Apparat. Ja, wie kann das passiert sein? Ja. Und da ist eben dieser Stachel im Fleisch. Ja. Was macht einen resilient? Und da gibt es die eine Frage, ist man mutig? Traut man sich? Ich bin nicht besonders mutig. Und ich wäre wahrscheinlich nicht in die Resistenza gegangen in Italien oder in die Widerstandsbewegung oder sowas, hätte mein Leben riskiert. Aber Urteilskraft. Ja. Was gibt einem die Kraft, Urteilskraft, ist ein schöner Ausdruck, zu sagen, nein, das ist eine inhumane Ideologie.
Ja.
Und wenn man in Friedenszeiten und ohne Druck und ohne Diktatur Mao anhängt und die Kulturrevolution mit 20 Millionen Toten verteidigt und sagt, wir leben in einem Klassenstaat, da ist Widerstand mit der Waffe gerechtfertigt, der hat für mich ein Charakterdefizit.
Okay.
Und ich vergesse das diesen Menschen nicht.
Ja.
Und wenn dieselben Menschen jetzt in den Talkshows sitzen und mir dann erzählen, was Demokratie ist, dann werde ich websig.
Okay, das kann ich verstehen. Jetzt an der Stelle passt es gerade, deswegen führe ich jetzt mal kurz unsere Kategorie ein, die heißt glasklar, weil ich möchte Ihnen hier nämlich eine Frage stellen, zu der ich gerne noch mal eine Positionierung von Ihnen hätte. Das funktioniert jetzt so, ich habe es schon kurz erklärt, ihr könnt das übrigens, wenn ihr uns zuschaut, auch sehen. Wir haben hier so ein kleines Spielfeld, da steht Stimme zu, Stimme nicht zu, und ich habe jetzt eine These, die passt jetzt hier gerade, zu der ich gerne mal Ihre Position hätte. Ich werde mich auch dazu positionieren, da können wir nämlich weiter drüber reden, das passt gut zu Ihrem Titel hier. Ich sage, ich würde gern von Ihnen wissen, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Stimmen Sie zu oder nicht? Das stellt das in die Mitte. Naja, da macht es sich jetzt leicht, gell? Also.
Nein, ich kann dazu noch einen Halbsatz sagen. Ich meine, das hängt von den Gründen ab. Der denkende Mensch sollte Gründe haben, seine Meinung zu ändern und nicht nur sich anpassen an Stimmungen.
Ja, aber jetzt nehmen wir doch mal die Annalena Baerbock, die Sie gerade ins Spiel, die hat ja nun Gründe gehabt. Das ist ja nicht, also ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen einer Ehre im Wind. Übrigens, ich kritisiere mal an der Metapher Folgendes. Ich finde eigentlich an einer Ehre ganz schön, sie ist fest verwurzelt, aber dennoch ein wenig flexibel.
Ja.
Und das ist doch eigentlich ein Idealzustand. Mhm. Viel besser als ein Fähnchen im Wind, so wie zum Beispiel der aktuelle bayerische Ministerpräsident. So, das würde ich halt nochmal unterscheiden. Und ist nicht der Positionswechsel einer Annalena Baerbock, ich will es jetzt gar nicht verteidigen, aber es ist ein gutes Beispiel, absolut nachvollziehbar und rational?
Sie meinen, auf einmal hat sie gemerkt, dass es Konflikte gibt, in denen die eine Seite bedroht ist und deswegen Unterstützung bedarf und die andere Seite Aggressor ist. Ich meine, das ist doch eine Zumutung an die Intelligenz. Ich meine, es gab doch solche Situationen, gibt es doch zuhauf. Es gibt doch regelmäßig die Opfer und es gibt die Täter. Mhm. Und wenn man dann kategorisch sagt, wir werden unter keinen Bedingungen je in solchen Situationen Waffen liefern, keine Waffen in Kriegs- und Spannungsgebiete, ganz egal, ob es da eine verfolgte Minderheit der Jesiden gibt oder was auch immer. Mhm. Wenn man das so kategorisch vertritt, dann muss doch der intelligente Mensch jedenfalls wissen, was das heißt.
Ja.
Das heißt, man nimmt in Kauf, dass die Menschen dann möglicherweise geopfert werden, dass man ihnen nicht helfen kann. Mhm. So, und wenn man diese Position vertritt und dann auf einmal ein halbes Jahr später sagt, nee, wir müssen möglichst viel Waffen in Spannungsgebiete liefern, jedenfalls in dieses Spannungsgebiet, dann kann mir niemand erzählen, sie sind zu einer neuen Erkenntnis gekommen, sondern die Stimmungslagen haben sich verändert. Mhm. Und das ist diese Metapher mit den Ähren.
Ja.
Sie haben Söder genannt, das ist ein gutes Beispiel. Söder ist nicht dumm, aber ein gnadenloser Opportunist. Das heißt, er sucht immer die Situation, bei der er mit seiner, denken Sie an die Corona-Krise, da hat er sehr gut gespürt, Freiheit ist jetzt nicht das Thema, sondern eher eben Autorität. Und das hat ihm gut bekommen, auch in den Umfragewerten.
Ja.
So, er umarmt Bäume und so. Also der ist nicht dumm, der ist durchaus für Argumente zugänglich, aber er kann aus der Situation heraus, versucht er immer das Beste zu machen. Aha. Das ist nicht die Ehrenmetapher.
Okay.
Die Ährenmetapher ist das Bild im Herbst. Ja? Der Wind weht von links und die Ähren gehen in die Windrichtung. Mhm. Und zwar gemeinsam. Ja. Das ist diese gemeinsame Phänomen. Ach, wie kommt es, dass also 68, 69, 70 auf einmal jede Kritik gegenüber linken Positionen auf einmal verschwindet in den Medien, keine Rolle mehr spielt. Mhm. Man die DDR, wenn man die DDR als Diktatur, wie ich es getan habe, kritisierte, sagt, es ist eine üble Diktatur, dann wurde man als übler Antikommunist beschimpft. Mhm. Ja, wurde ich.
Ja.
Ja, ich. Bei dieser Auseinandersetzung wurde ich als Scheißliberaler, Scheißliberaler in Flugblättern bezeichnet, weil ich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigt habe. Mhm. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, weil man ein Scheißliberaler, weil man nicht sagt, das ist ein Klassenstaat und der rechtfertigt einen Klassenkampf und wir müssen jetzt so. Und das kritisiere ich. Ja, aber so wird Politik gegenwärtig gemacht. Ja. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass also so Stimmungslagen auf einmal die Politik verändern, massiv verändern und wir dann in eine Richtung laufen und viel zu spät merken, hoppla, wir machen jetzt einen Fehler.
Ja, jetzt, wir hatten vor 3-4 Folgen hier bei Nahe Neugierig und Negroni hatten wir eine Folge mit 3 geflüchteten Menschen an der Bar, also keine Prominenten oder so, sondern wirklich die Menschen, die Schicksale. Und da haben wir das auch nochmal ein bisschen besprochen, das Jahr 2015, als jetzt die letzte Flüchtlinge, oder ja gut, jetzt gab es nochmal die Ukraine, aber als diese Flüchtlingswelle eben auch kam, da gab es zum Beispiel auf dem Cover der Bild-Zeitung Forderungen, wir müssen da helfen.
Ja,
oder genau. So. Und jetzt sind die Ehren, um bei Ihrem Bild zu bleiben, ja in einer ganz anderen Richtung
so unterwegs. So ist es, ja.
Genau. Wie ist das jetzt zu erklären? Ist das auch etwas, was Sie kritisieren?
Ja, das kritisiere ich schon, weil es war ja klar, ich meine, wenn man ein bisschen nachdenkt, also was wir damals erlebt haben, gab ja gute Gründe. Also ich meine, dass Merkel erstmal sagt, das kann nicht so bleiben, dass die in Ungarn da festsitzen und nicht weiterkommen. Allerdings, die Rechtsordnung, die europäische, sah das vor. Ja. Das Dublin-System sieht vor, der Staat, in den die Flüchtlinge als erstes kommen, der ist zuständig für die Klärung, Asyl oder nicht. Ja, das ist halt die Rechtslage gewesen.
Ja.
Aber ich kann das verstehen, dass man dann sagt, ja gut, das kann so nicht bleiben. 6.000 Menschen, unfassbare Zustände. Wir öffnen da, wir sagen, ihr seid willkommen.
Ja. Ja.
Dann setzt sich was in Bewegung, und zwar in Millionenhöhe. Und das wird begleitet von Interpretationen, die einfach nur noch grotesk waren. Also die Interpretation, ja gut, das sind Menschen, die können da nicht bleiben, wo sie waren. Jetzt sind aber diese Menschen 18 bis 32, ich glaube 84% sind 18 bis 32 und Männer. Meine Rückfrage war dann manchmal, ja und wo bleiben die Schwestern und wo bleiben die Eltern und wo bleiben die Kinder? Ja. Die können offenbar da bleiben, wo sie waren.
Ja.
Das war ja klar, was da in Gang kam. Die Frage, wer kommt eigentlich? Also aus Syrien kamen ja die Gegner des Assad-Regimes.
Ja.
Die Gegner waren in der Regel nicht Juden, nicht Christen, nicht Aleviten, sondern die Gegner waren in der Regel, nicht immer, aber in der Regel eher fundamentalistische, also eher islamistische Milieus. Ja, da muss man sich doch überlegen, ist das genau das, was jetzt also problemlos aufgenommen werden kann in Deutschland?
Okay.
Ja? Solche Fragen waren fast unzulässig. Und dann kommt, das ist ein schönes Beispiel, was Sie da bringen, dann kommt diese Silvesternacht, Kölner Desaster. Und dann kippt innerhalb von 3 Tagen auf einmal die Stimmungslage. Und die Leute sagen, ja, ist ja ganz schlimm, was. Ja, Leute, das kann man sehen, bevor die Dinge eskalieren.
Ja.
Und das ist in Deutschland zum Beispiel nicht geschehen.
Ich verstehe, was Sie kritisieren, dass man sozusagen damals nicht, das noch nicht irgendwie erkannt hat, was da irgendwie auf uns zurollt und da vielleicht zu positiv dann war oder blauäugig so.
Zu blauäugig so.
Ja. Aber kritisieren Sie dann jetzt auch, dass man eigentlich in die gegenteilige Richtung schwenkt im Moment?
Also sagen wir so, ich habe das Buch drüber geschrieben, über Grenzen denken und so auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Mhm.
Und habe mich damit nicht beliebt gemacht. Und ich sage jetzt mal unbescheiden, man schaue mal in dieses Buch. Da sind 7 Kriterien einer humanen, aber auch eben pragmatisch gestalteten Migrationspolitik entwickelt und begründet.
Ja.
Die können wir jetzt nicht machen, ist schon klar.
Ja.
Aber das ist genau so, wie ich politische Philosophie in dem Fall sehe. Macht euch doch mal Gedanken. Also zum Beispiel können wir doch nicht sagen, wir haben hier Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben bestimmte Bereiche, gibt es zu wenig.
Mhm.
Zum Beispiel medizinische Hilfskräfte in den Kliniken. Wenn man da Ausländer raus, heißt das medizinische System in Deutschland kollabiert.
Ja,
Gott sei Dank haben wir die. Es ginge gar nicht anders und so weiter. Aber es kann ja nicht sein, dass wir alle, die dann sich anstrengen und der Staat viel investiert in ostafrikanischen Ländern zum Beispiel, da gibt es schöne Statistiken, die sind dann in Westeuropa oder gar in den USA, sind da als Krankenschwestern oder Altenpfleger zugange und fehlen da. So ein Phänomen haben wir übrigens auch innerhalb Europas. In Rumänien ist die medizinische Versorgung in einer ganz schlechten Verfassung, weil fast alle, die da qualifiziert sind, sind innerhalb Europas natürlich dorthin gegangen, wo sie besser verdienen können.
Ja.
Also Herkunftsregionen leiden zum Teil bei unkontrollierter Migration. Die aufnehmenden Regionen, wir brauchen Fachkräfte. Kommt immer das Argument, ja, hat doch keinen Sinn, restriktivere Migrationspolitik, weil wir brauchen doch Fachkräfte. Ja, aber Vorsicht, wir hatten ja mal ein Modell, da war auch nicht alles perfekt. Gastarbeiter anwerben.
Mhm.
Da kamen die Leute, die wir hier brauchten.
Ja.
Wer über Asyl sich hier versucht, unterzukommen, oft nicht wissend, dass mit dieser Qualifikation oder Nichtqualifikation man hier Schwierigkeiten hat auf dem Arbeitsmarkt.
Ja.
Ja, da stimmt dann die Passung nicht.
Ja.
Ja, wir haben ja völlig dysfunktionales System. Die Leute beantragen Asyl. Und wir haben im einstelligen Bereich Anerkennungsquoten unterdessen. Einstellig, weiß nicht wie hoch gerade, 3% vielleicht.
Okay.
Ja? Aber die Menschen, die gekommen sind, bleiben in der Regel aus verschiedenen Gründen. Das heißt, das System, es geht nicht um Pro- oder Kontra-Migration, sondern es geht um die Frage, wie kann man das politisch und human und ethisch fundiert so gestalten, dass es für alle halbwegs vernünftig ist. Und vielleicht darf ich es nochmal zuspitzen an der Stelle, die Genfer Flüchtlingskonvention. Deutschland ist Teil der Genfer Flüchtlingskonvention, ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, sie sind das eingegangen. Man lese mal die Genfer Flüchtlingskonvention.
Mhm.
Da geht es um Schutz vor Bürgerkrieg und Krieg.
Mhm.
Die Leute sollen dann die Möglichkeit haben, für die Zeit des Kriegs und Bürgerkrieges eben anständig zu leben und versorgt zu sein und so weiter. Da steht nichts von transkontinentaler Einwanderung. Der Menschen aus Bürgerkriegs- und Kriegsgebieten.
Okay. Ja, das heißt, wenn ich glaube, dann weiß ich auch Ihre Position zu der These, die ich hier nämlich noch stehen habe, nämlich gesteuerte Zuwanderung ist humaner als das Ideal offener Grenzen.
Ja.
Da würden Sie sich hier auf dieses Spielfeld...
Das Ideal offener Grenzen ist im Grunde dem Ideal offener Grenzen für Dienstleistungen und Waren, also ein völlig entfesselter globaler Markt. Mhm. Da kann man dann Sozialstandards nicht mehr aufrechterhalten, überhaupt die politische Gestaltung der Verhältnisse ist unmöglich, wenn wir eine sozusagen globale Markt von Arbeitskräften, Gütern und Dienstleistungen hätten. Das ist so eine wirtschaftsliberale oder libertär ist eigentlich der bessere Ausdruck, fast schon anarchistische Ideologie. Die sagt, am besten ist, alles ist Markt, aber dann haben wir keine Staatlichkeit mehr und keine Gestaltbarkeit.
Mhm. Okay. Das heißt, also ich finde es deswegen ein bisschen schwierig, weil ich sagen würde, ich meine, das ist ja kein, also so offene Grenzen, das ist ja kein, ich sag mal, Gnadenrecht oder so, sondern die Menschen, sie haben ja jetzt auch zwei Dinge in meiner Wahrnehmung zusammengebracht. Das eine ist ja die Migration, die wir brauchen, Fachkräfte und so weiter. Und das andere ist ja die aus Not passiert.
Ja.
Und Sie sagen, Sie sind Humanist. Also da finde ich es dann schon schwierig zu sagen, nö, guckt, wie ihr zurechtkommt.
Naja, also diejenigen, das muss man sich auch klar machen, man blicke auf die Empirie, sage ich als Philosoph, man muss ein bisschen auf die Daten schauen. Diejenigen, die aus dem subsaharischen Afrika nach Europa wollen, diejenigen, die dann sich aufmachen, das ist nicht das, was im Jargon Bottom Billion, also die unterste Weltmilliarde, heißt, weil die haben die Mittel nicht. Mhm. Die müssen nämlich an die 10.000 US-Dollar aufbringen, um das zu organisieren. Das geht nur, indem die Familie zusammenkratzt und so weiter. Aber das ist für dort, nicht für uns, für dort ist das Mittelschicht.
Okay.
Ja, oder untere Mittelschicht eventuell. Die wirklich Wohlhabenden, die haben gar kein Problem zu migrieren. Ja, die kriegen das schon hin, aus diesen Regionen.
Ja.
Das heißt, die wirklich Armen, die wirklich leiden, die kommen nicht in die transkontinentale Migration hinein. Das heißt, wenn man da helfen will und das ist auch was, was ich da in diesem Buch ausführe. Das ist mit relativ geringen Mitteln möglich. Da gibt es Studien der Weltbank und auch der Vereinten Nationen. Das ist ein, vielleicht, die sagten 0,5 damals, vielleicht ist unterdessen eher 1 oder 2% des Weltsozialprodukts. Aber dann könnte man die zwei unteren, das ist nämlich nicht nur eine Bottom Billion, ist ja im Deutschen Milliarde, sondern zwei in Südasien, Indien vorneweg, und im subsaharischen Afrika. Das sind zwei Menschen, die von weniger als Kaufkraft 2, so und so viel US-Dollar pro Tag leben. Kaufkraft. Mhm. Ja, wenn die US-Dollar in der Hand hätten, dann wäre es ja viel besser. Nein, Kaufkraft. Ja. Und das heißt, dass es im Grunde ein Skandal ist, weil das wäre etwas, was die Weltgesellschaft locker stemmen könnte.
Mhm.
Ja. Das geht wirklich dann an die Armen. Das wären Joint Ventures, das wären gemeinsame Unternehmungen, das wären Investitionen mit Beteiligung von örtlichen Firmen, das wäre Empowerment, das wäre Infrastrukturbeiträge und so weiter und so weiter. Aber die Vorstellung, wir lösen diese Probleme über Transkontinentale, von subsaharisches Afrika nach Nordamerika oder von Peru in die USA, nach Kanada und so. Diese Form von Migration ist keine vernünftige Antwort auf das Weltarmuts- und Elendsproblem.
Okay. Das heißt, zum einen, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die jetzt kommen, das sind gar nicht unbedingt die, die sich aus purer Not auf den Weg zu uns machen?
Nein, so würde ich es gar nicht sagen. Die wollen, es ist auch interessant, Indien hat relativ wenig.
Mhm.
Indien ist bettelarm. Also eine der Bottom Billions ist praktisch Indien. Ja, also Indien, Bangladesch, Pakistan, also Südasien, Und die haben relativ wenig Auswanderung, obwohl die Grenzen nicht geschlossen sind.
Ja.
Anders als China, das ist ein bisschen komplizierter.
Mhm.
Warum? Weil Indien selber Potenziale anbietet. Indien hat eine Mittelschicht, Indien hat Technologie, Indien hat Universitäten, Indien hat Wirtschaftszentren und so weiter. Ja? Das heißt, offenbar hängt der Migrationsdruck vieler damit zusammen, sie sind hoffnungslos. Sie gehören zwar nicht zu den Allerärmsten, sie hungern nicht, aber sie sagen, hier gibt es keine Entwicklungsmöglichkeiten. Es geht wahnsinnig korrupt zu. Ich komme nicht raus hier. Ja? Wir bleiben hier gefangen in einer nicht akzeptablen. Ich verstehe die Motive vollständig. Aber allein schon die Zahlen. Sie haben in Afrika, da wird oft so gesagt, auch von Fachleuten übrigens, Afrika hat ein riesen Bevölkerungswachstum, ist aber auch ein Riesenkontinent. Gegenwärtig hat der Riesenkontinent Afrika ungefähr so viele Menschen wie der kleine Subkontinent Indien. Schauen Sie auch am Globus. Ja. Aber es wächst massives Wachstum. Dort ist noch massives Wachstum. 2,5 Milliarden 2050 wird geschätzt. Verdoppelung gegenüber jetzt in Afrika. Und dann schreiben manche kluge Leute und sagen, ja, ist doch klar, bei dem Bevölkerungswachstum kann das natürlich nur abgefangen werden durch Einwanderung nach Europa. Ja, Moment. 2,5 Milliarden. Sagen wir mal eine Milderung um 500 Millionen.
Ist klar.
500 Millionen bei 450 Millionen Europäern? Ja. Wirklich? Ist das euer Vorschlag?
Ja. Ja?
Also, das heißt, es wäre ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja. Also Sie sagen, also man muss das Problem eigentlich, oder wenn man das Problem sehen will, vor Ort lösen. So,
ja, im Wesentlichen vor Ort. Ja. Aber wir brauchen Migration, das ist schon richtig. Auch die Rückflüsse, auch die Leute, die hier studieren und dann zurück in ihre Heimatländer gehen, die hier vielleicht was aufbauen und ihre Familien ernähren, das sind alles völlig in Ordnung.
Ja.
Aber was nicht geht, ist, dass über Asylrecht Menschen kommen, die andere Motive haben, völlig legitime, die kritisiere ich nicht. Ja, die sind nicht reich, sondern die wollen schon ihre Leben verbessern. Die kommen hierher, die Passung stimmt nicht zwischen Qualifikationen und den Arbeitsmarktbedürfnissen hier, deswegen relativ hohe Arbeitslosigkeit. Die unteren Schichten der einheimischen Bevölkerung geraten unter Druck, zum Beispiel auf dem Mietmarkt. Die unteren Löhne kommen noch weiter unter Druck, weil es genug Angebote an Unqualifizierten gibt.
Ja.
Und so, ja? Diese Situation, die müssen wir unbedingt in den Griff bekommen. Und im Übrigen, jetzt, ich meine ganz banal, dieses Thema hat das Potenzial, die europäische Demokratie abzuschaffen. Die Wahlkämpfe in Frankreich, die Wahlkämpfe in Italien, die Wahlkämpfe in Deutschland fokussieren auf diese Thematik. Und wenn diese Thematik nicht irgendwie politisch gestaltet wird, sodass die Leute das Gefühl haben, ja, okay, die wissen, wohin es gehen muss, dann fürchte ich, dass das der Preis, der hohe Preis, ist dann die Demokratie.
Okay. Lassen wir jetzt mit Blick auf die Uhr mal so stehen. Es ist eigentlich, alles gut. Es ist natürlich ein super spannendes Thema. Und ich habe auch schon mir gedacht, dass ein Gespräch mit Ihnen sich auch gar nicht so einfach in eine Stunde bringen lässt, weil dafür ist es einfach auch zu vielfältig, was Sie machen. Ich hätte nämlich gern mit Ihnen auch noch über digitalen Humanismus gesprochen. Jetzt habe ich einen Vorschlag. Sie sind aus München, wir auch. Wir treffen uns einfach nochmal bei uns in München und führen das fort. Also, weil,
das ist ein schönes Thema, ja.
Ja, es fühlt sich auch noch nicht fertig an hier und ich finde es einfach so interessant. Aber ja, mit Blick auf die Uhr wäre das mein Vorschlag. Vielleicht nochmal kurz so zum Ausgang, zum Ende. Sie als Philosoph, haben Sie eigentlich eine Kemenate?
Kemenate?
Im Sinne von einem Rückzugsraum, in dem Sie
so still sinieren. Sitzen und sinieren.
Ja, ich habe jetzt auch gefragt, weil ein sehr bekannter deutscher Philosoph, der spricht immer über seine Kemenate, der Precht in seinem Podcast. In jeder Folge hockt er in seiner Kemenate. Und ich dachte mir, das ist vielleicht so ein Philosophending, dass man sich in so einen Raum zurückzieht und dann denkt man
bei tief. Mir ein bisschen anders. Tatsächlich ist es anders. Also diese verschiedenen Texte, vor allem Bücher, die entstehen aufgrund von Diktaten.
Aha.
Und ich habe immer, auch jetzt, ein Diktiergerät dabei.
Ach so.
Und ich kann auch, wenn es aus um mich herum wild zugeht.
Ja.
Ich kann im Café sitzen.
Da können Sie tief denken.
Nimmt auch gut auf ich kann mich konzentrieren. Und das Komische ist, wie ein Hirn ist eine komische Angelegenheit. Also Sachen, die ich zum Beispiel, strukturelle Rationalität ist so ein kleines Reklambändchen oder so, gerade Kondensat meiner praktischen Philosophie drin steht. Ist vergriffen, kann man gar nicht mehr kaufen. Und das habe ich überwiegend in Brasilien. Mhm. Da war ich auf einer Vortragsreise.
7 Wochen im Urlaub.
Na, das war nicht derselbe Sommer, das war vorher, das war 1996, glaube ich.
Okay.
War ich noch gar nicht in politischen Ämtern. Habe eine Vortragsreise organisiert in Brasilien. Das heißt, eine Freundin von mir hat das dort organisiert. Und ich hatte dazwischen immer viel Zeit. Da strandete man irgendwo, irgendwann ging was schief und so. Ja, so.
Mhm.
Ich hatte das immer dabei. Und jetzt, wenn ich nochmal in dieses Buch, das ist 2001 erschienen, das Büchlein, lang her, Vierteljahrhundert, wenn ich da reinschaue, ist sofort präsent, wo ich war, an welcher Stelle in Rio de Janeiro, an welcher Strandbar ich stand und das diktiert habe.
Mit welchem Drink?
Mit welchem Drink, so ungefähr, ja. Genau, das ist komisch. Das verkoppelt sich im Gehirn, weil das Auge geht so rum, ist natürlich abgelenkt, man ist dann durch das Diktieren konzentriert und trotzdem wird offenbar im Gehirn diese Sinneseindrücke werden gespeichert und mit diesem Diktat verkoppelt. Also der Text und diese Sinneseindrücke sind...
Okay.
Also bei mir jedenfalls.
Interessant. Scheint ein anderes Arbeiten zu sein, als jetzt zum Beispiel bei Precht. Zum Schluss haben wir normalerweise hier immer noch so eine Kategorie, die wir heute nicht machen können. Wir lassen immer den nächsten Gast erraten. Jetzt produzieren wir hier diese Folge, nehmen wir mit einigem Vorlauf auf. Deswegen kann ich Sie leider nicht raten lassen. Aber deswegen stelle ich Ihnen die Frage, Herr Rümelin, was würden Sie jetzt sagen, welche Person, ich sag mal aus der deutschen Öffentlichkeit, die Ihnen so einfällt, sollten wir mal bei einem Negroni nah und neugierig befragen?
Also es wäre ja interessant, Positionen, die vielleicht ein bisschen querliegen zum Üblichen.
Ja.
Also Sie haben mich auch eingeladen. Ich bin ja auch nicht so ganz immer in allen Fragen im Mainstream. Und eine wirklich kluge Frau, so ungefähr so alt wie ich, mein Jahrgang, bisschen was Ähnliches. Sie ist nämlich Philosophin und politische Aktivistin auch gewesen, auch in der Obama-Kampagne und früher Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und so weiter. Das ist Susan Nyman.
Okay.
Susan Nyman, die ist Israelin, Amerikanerin, eine sehr kluge Frau, die in diesem ganzen schwierigen Thematik Nahost und Gaza, aber auch die Rolle der Politik und so weiter, eigenwillige und ich finde es meistens sehr überzeugend. Wir haben auch manchmal gestritten, aber sehr überzeugende Position vertritt.
Okay, das ist doch gut. Also kluge Menschen empfehlen andere kluge Menschen, so ist die Idee, wunderbar. Danke für den Tipp, dem gehen wir gerne nach. Und danke, dass Sie da waren, Herr Rümelin. Das war jetzt wirklich kurzweilig, interessant und auch geistreich, finde ich. Und wie gesagt, bedarf noch einer Fortsetzung meines Erachtens. Das sollten wir also ins Auge fassen. Aber für den Moment und für heute schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und danke an euch.
Gerne gekommen.
Ja, und danke an euch, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt bei Nah Neugierig und Negroni. Und bis zum nächsten Mal.